So, guten Morgen, liebe Geschwister. Vielleicht muss ich zwischendrin ab und zu einen Schluck trinken, weil ich nicht ganz auf der Höhe bin, aber wir schaffen es schon zusammen. Mir wurde für heute das Thema gestellt, das allgemeine Priestertum. Hört sich an wie ein Thema einer Vorlesung aus einem verstaubten Hinterzimmer der Theologischen Fakultät an der Universität. Anlass für das Thema ist der Begrüßungsgottesdienst von Michi und Laura. Wir haben einen neuen Pastor. Außenstehende würden sagen, einen neuen Priester. Im Arbeitsvertrag steht hauptamtlicher Mitarbeiter. Als ich einmal im Krankenhaus Bibeln in Zimmern auslegen durfte, wurde ich von einem Patienten mit Herr Pfarrer angesprochen. Genau. Also hier stehen, habe ich mal einige Begriffe zusammengesucht. Ihr seht viele Begriffe, viele unterschiedliche Konzepte und Vorstellungen. Es wurde auch schon gebetet, der Michi soll in seine Rolle hineinwachsen. Ja, in welche Rolle soll er denn hineinwachsen? Und soll auch irgendjemand anders noch wachsen oder der Michi? Ich möchte zu Beginn der Predigt noch beten und dürfte gern dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, du siehst die Verwirrung unter den Menschen zu diesem Thema. Und wir wollen dich fragen, wie meinst du es? Hilf uns zu verstehen, was dein Plan und dein Wille hierzu ist. Und ich möchte dich bitten, dass du mir beim Sprechen hilfst und uns allen beim Hören, beim Prüfen und auch beim Weiterforschen. Danke, dass wir aus deinem Wort lernen dürfen und ja, beim Lesen auch dich und deinen Willen immer besser kennenlernen dürfen. Amen. Wenn ich euch in den Gottesdienst und zur Predigt eingeladen hätte, indem ich euch mitgeteilt hätte, wir lernen heute im Gottesdienst etwas zusammen, dann wäre es vielleicht für einige von euch sehr abschreckend gewesen. Weil Lernen, also dieser Begriff, ist ja schon sehr negativ belegt. Schule, anstrengen, beurteilt werden, Noten. Dabei kann Lernen was ganz Wunderschönes sein. Unser Schöpfer hat uns nämlich als lernfähige Wesen geschaffen. Im Gegensatz zu den meisten Tieren haben wir ziemlich großes Potenzial zu lernen. Es liegt auch daran, dass bei der Geburt von uns noch nicht viel festgelegt ist, sondern ziemlich viel offen ist noch. Also zum Beispiel, welche Sprache ihr als erstes mal lernt, das ist noch offen, ist noch nicht festgelegt. Und viele andere Dinge. Also Gott hat uns das Lernen in die Wiege gelegt und er hat uns zum Lernen angelegt und geschaffen. Und auch in fast allen Bibelbüchern finden wir zahlreiche Anhaltspunkte dafür oder dazu. Gott will, dass wir ihn kennenlernen. Und dass wir aus seinem Wort lernen. Ein paar Beispiele möchte ich euch dazu vorlesen. 5. Mose, Kapitel 5, Vers 1. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen: Höre Israel, die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich heute vor euren Ohren rede. Lernt und bewahrt sie, um sie zu tun. Dann Jesaja 1, Vers 17. Lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht. Matthäus 9, Vers 13. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Oder ein paar Kapitel weiter in Matthäus 11, 29, ein ganz bekannter Vers: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, sagt der Herr Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Matthäus 24, Vers 32. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Und ein letzter Vers noch vom Apostel Paulus, 1. Korinther 4, Vers 6. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter über das Lernen rede oder beim Lernen bleibe. Aber mein Ziel und mein Anliegen dabei ist es, dass keiner von euch ein geistlicher Lernverweigerer wird, ja, sondern dass wir im Glauben wachsen. Ihr müsst es mir verzeihen, ich bin Lehrer, ich kann das auch nicht verstecken. Was ist eigentlich Lernen? Fast jeder von uns versucht, in einen optimalen Zustand zu kommen, in einen Zustand ohne Schmerzen, ohne Sorgen, wo man es bequem hat, einfach gut. Zum Beispiel versucht ihr vielleicht gerade oder manche von euch einen optimalen Sitzplatz oder optimale Sitzposition auf eurem Stuhl zu finden. Für den einen ist es schwieriger oder leichter. Und mehr oder weniger hat man mal dann irgendwie diesen optimalen Zustand gefunden und richtet sich dann da ganz gut aus. Aber das Leben auf der Erde ist hier von Veränderung geprägt. Alles verändert sich ständig. Vielleicht sagt dann nachher jemand zu dir, also so wie du da sitzt, das kann nicht gesund sein. Ja, und du überlegst, denkst nach, soll ich mich vielleicht anders hinsetzen? Oder ein Kind will auf deinen Schoß sitzen. Oder die Fenster werden plötzlich auf der anderen Seite geöffnet. Also wir können uns kaum dagegen wehren. Das Leben auf der Erde ist im Wandel. Und das ist eben Lernen. Sich auf diesen Wandel einzustellen, sich auf Veränderungen einzustellen. Lernen ist sich anpassen. Sich anpassen an das neue Wissen, das man bekommen hat, an eine neue Realität oder eine neue Umgebung. Alle, die über 50 Jahre alt ungefähr sind, können sich jetzt mal daran erinnern, ans Telefonieren. Da müsstet ihr in den letzten Jahren, in den letzten 50, ganz schön dazulernen, Wählscheibe, Ortstarif, Telefonzelle, konntet ihr alles vergessen und musstet dafür viel neue Begriffe lernen. Wer nicht dazulernt, kann nicht mehr mitreden oder kann nicht mehr telefonieren. Also Lernen ist also keine Ansammlung von Daten oder Wissen. Ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben ziemlich viel gewusst, aber sie waren irgendwie starr. Sondern Lernen ist, sich umstrukturieren. Und auch Gott möchte, dass wir uns umstrukturieren, dass wir dazulernen. Denn er hat sich auch im Lauf der Geschichte immer mehr offenbart. Gehen wir mal ganz an den Anfang zu Abraham. Gott ruft zum Beispiel Abraham aus seiner gewohnten Umgebung heraus und führt ihn in ein anderes Land. Also er musste sich umstrukturieren. Er musste den Gott, der ihn da gerufen hat, der ihm eigentlich noch unbekannt war, erstmal kennenlernen. Zum Beispiel lernt er in seiner Zeit mit Gott bei einem kurzen Abstecher nach Ägypten, dass er sich in der Not an Gott, an ihn wenden kann und nicht lügen muss aus Furcht vor seinem Leben. Er hatte ja Angst, von dem ägyptischen Herrscher getötet zu werden, weil die Sarah so eine schöne Frau war. Und ein paar Kapitel später lesen wir dann, dass der Abraham nichts dazu gelernt hat. Ja, beim König Abimelech hat er wieder nur die halbe Wahrheit gesagt. Sein Sohn Isaak hat anscheinend auch die falschen Dinge vom Papa gelernt. Auch er lügt und sagt über seine Frau, sie ist meine Schwester. Auch weil er Angst hat wieder. Wir sehen, Lernen fällt nicht nur uns schwer, sondern sogar den Glaubenshelden. Aber Gott möchte sein auserwähltes Volk umstrukturieren. Ein Volk soll sein Volk werden. Immer wieder erzieht er sie. Und sie lernen, was es heißt, Gottes auserwähltes Volk zu sein. Sie lernen seine Ansprüche. Sie lernen die Folgen von Gehorsam und Ungehorsam kennen. All das sollen sie lernen. Die ganze Bibel ist da voll davon. Gott fordert auch uns heraus zum Lernen. Wir lernen ihn kennen, wie er ist, seine Eigenschaften, seine Größe, seine Macht. Wir lernen uns kennen, wie wir sind. Ja, dass viele eigentlich Rebellen sind, dass wir uns gegen Gottes Ordnungen auflehnen, ungehorsam sind, eigenwillig. Hoffentlich macht dich das betroffen oder vielleicht hat es dich auch betroffen gemacht und hat einen Lernprozess in Gang gesetzt, nämlich den Herrn Jesus als Herrn und Heiland anzunehmen. Im Verlauf deines Glaubenslebens baust du dann die Gewissheit der Erlösung in dein Leben ein und dadurch musst du dich nicht mehr mit der Schuldenlast niedergedrückt durch den Tag schleppen. Du darfst, wenn du das eingebaut hast und gelernt hast, dass du erlöst bist, dann darfst du wirklich als befreites Kind in den Tag schreiten, frohen Mutes. Du lernst, bei Furcht dich an den Herrn zu wenden. Du lernst, dass Rache eigentlich eine Angelegenheit für Gott ist und es ihm zu übergeben. Und du lernst, dass du nicht alleine erlöst bist und alleine erlöst wurdest, sondern dass es noch eine dass du eine Menge Geschwister hast in deiner Umgebung und du lernst sie kennen und du lernst sie lieb zu haben, auch wenn sie manchmal kratzen und beißen. Also Lernen, ich muss nochmal sagen, Lernen ist Veränderung. Veränderung in sein Ebenbild. Und Stillstand ist Zurückbleiben, Verharren im Alten. Ihr könnt doch einfach mal die Bibel durchschauen und beim Lesen darauf achten, in wie vielen Begriffen Lernen im Sinn von Veränderung irgendwie drinsteckt. Also nicht vom Wort her, aber so vom Begrifflichen. Steinerne Herzen werden verändert in fleischerne Herzen. Vom alten Bund gibt es eine Veränderung zum neuen Bund. Jüngerschaft oder Jüngersein, auch da steckt was von Lernen drin. Vom Fischer zum Menschenfischer werden. Also eine richtige Umschulung. Genau, dieser erste Gedanke zum Lernen, dieser erste Punkt mag etwas ausführlich sein, aber meine Hoffnung ist wirklich, dass ich in euch neue Bereitschaft wecken kann oder aufwecken kann, euch von Gott verändern zu lassen und dazu zu lernen. Lernen ist nämlich Herzenssache. Die Bereitschaft, dazu zu lernen, muss im Herzen verankert sein. Wo das fehlt, da findet eigentlich Lernen gar nicht richtig statt. Wir sehen das beim Pharao in Ägypten. 10 Plagen bekommt er und er bewegt sich keinen Millimeter. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sie hören zahllose Gleichnisse, Hinweise, Ermahnungen vom Herrn Jesus, aber sie verharren im Alten, haben verstockte Herzen. Aber wo die Bereitschaft da es vorhanden ist, da passiert dann Lernen fast automatisch. In der Schrift wird es ja auch mit passiv ausgedrückt. Wir werden verwandelt in sein Ebenbild. Also wir verwandeln uns nicht in sein Ebenbild, sondern wir werden verwandelt. Oder im Römerbrief heißt es, lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Also du bist bereit und Gott wirkt. Sei kein Lernverweigerer. Okay. Kannst du das auch weiterklicken? Per Hand? Ja, danke sehr. Gut. Also wenn wir jetzt nun über den Priesterdienst nachdenken, dann dürfen wir nicht im alten Denken verharren. Das ist zwar weit verbreitet, das alte Denken über Priester sein, weil es eben auch bequem sein kann. Ich möchte euch mit euch zwei Bibelstellen in der Bibel nachlesen. Wer eine Bibel hat, darf gern aufschlagen in der Offenbarung Kapitel 1. Ich lese die Verse 5 im zweiten Teil von Vers 5 und in Vers 6, Offenbarung Kapitel 1. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut, könnt ihr dazu stimmen? Die meisten wahrscheinlich schon von euch. Aber der uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Könnt ihr da auch Amen dazu sagen, wie es hier steht? Also ich spreche nun alle an, die sich von Jesus geliebt wissen und die Jesus von ihren Sünden gereinigt hat. Euch hat er zu Priestern für seinen Vater gemacht. Und manchmal ist es ja schwer, wenn ein Begriff irgendwie anders belegt ist, das zu verändern, weil man ist so dran gewohnt, was Priester heißt, und auch hier jetzt gerade in Bayern ist das Wort Priester schon irgendwie sehr belegt. Ich habe hier so eine Tafel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die kleinen Kinder haben, die kennen das. Das ist so magnetisches Material, da kann man so draufschreiben. Und wenn man jetzt irgendwie was Neues lernt, dann würde man am liebsten das hier machen, so einfach so drüber wischen und es ist weg. Ja? Aber unser Gehirn und wir funktionieren leider nicht so wie das. Das ist immer noch da. Und wir vergessen das auch nicht so leicht. Und manchmal ist es auch ganz gut, das nicht einfach alles durchzustreichen, weil das, was vorher da war, hat ja vielleicht auch einen wahren Kern. Drum wollen wir jetzt mal ins Alte Testament schauen, was da zu den Priestern steht. Wenn wir das Wort Priester hören, dann denken sicherlich die meisten von euch an die aaronitischen Priester, von denen in den Mosebüchern berichtet wird. Worin bestand der Dienst der Priester? Unter dem Gesetz des Mose war die Priesterschaft auf den Stamm Levi beschränkt und auf die Familie Aarons. Und auch diejenigen, die Priester waren, durften sich Gott nicht nähern. Das durfte nur der Hohenpriester an einem einzigen Tag im Jahr, dem Yom Kippur. Er musste dabei genau nach einem genau vorgegebenen Ritual folgen, das der Herr da angeordnet hat. Also die Priester standen also vor Gott und haben ihm verschiedenste Opfer gebracht, um Gott zu ehren und um die Sünden des Volkes zu sühnen. Und nachdem sie dann das getan haben, haben sie den Tempel verlassen und sich wieder dem Volk gezeigt. Und sie haben was weitergegeben an das Volk. Also das Volk hat dann etwas auch vom Priester erwartet. Wir lesen das im Lukas-Evangelium, ganz am Anfang, als dem Zacharias im Tempel der Engel des Herrn erschienen ist. Da konnte er dann nicht mehr reden. Und da heißt es in Lukas 1, Vers 21, und das Volk wartete auf Zacharias und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden. Und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Also er konnte nicht zu ihnen reden, er konnte nichts an sie weitergeben. Also die Priester gehen in das Haus Gottes hinein, sie haben dort Gemeinschaft mit ihm und sie kommen wieder heraus. Im Haus Gottes standen sie vor Gott, hatten also Gemeinschaft mit ihm, sie opferten ihm, sie führten das Räucheropfer aus. Und sie kamen wieder heraus zum Volk und verkündeten etwas, gaben etwas her, manchmal einen Segen. Um diesen Vorgang als Priester ins Haus Gottes treten, da geht eigentlich im Wesentlichen das ganze Buch, dritte Buch Mose. Davon handelt es. Wie kann ein Priester sich Gott nähern? Sehen wir uns eine weitere Stelle im Neuen Testament an, in der vom Priestertum die Rede ist, und zwar 1. Petrus 2, die Verse 5 und 9. Wir hatten ja eine Predigtreihe über den ersten Petrusbrief und haben da schon einiges gehört. Trotzdem möchte ich das nochmal lesen. In dem Abschnitt möchte Petrus die Gläubigen auf zwei Dinge hinweisen, und zwar ihr Vorrecht im neuen Tempel und ihr Vorrecht in der neuen Priesterschaft. Genau. Ich lese jetzt nicht den ganzen Abschnitt, ist ein bisschen zu lang, sondern nur Kapitel 2, Verse 4, 5 und später dann 9. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Seit Jesu Tod und Auferstehung gilt eine neue Ordnung. Und nach dieser neuen Ordnung ist Christus das Zentrum. Und deshalb kommen wir zu ihm. Vers 4 hieß es, da ihr zu ihm gekommen seid. Nach der alten Ordnung durfte nur der Priester in den Tempel und nur der Hohenpriester in das Allerheiligste. Aber als Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, da ist der Vorhang, die Abtrennung im Tempel vom Heiligen zum Allerheiligsten zerrissen. Und nach der neuen Ordnung haben wir Zugang zu ihm selbst. Jeder Gläubige darf und soll in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus kommen und soll diese Gemeinschaft suchen. Früher musste das Volk fernbleiben, da es für Gott unrein war. Nur der Priester war abgesondert. Jetzt darf sich jedes Kind Gottes nähern. Jeder Gläubige ist in Gottes Augen heilig, geheiligt. Und alle haben den Heiligen Geist. Petrus benutzt in dem Text nun das Bild eines Gebäudes und spricht die Baumaterialien ein. Also da seid, ein bisschen was ist hier auch. Sonst ist man im Vorteil, wenn man in seiner eigenen Bibel mitliest. Also er spricht den lebendigen Eckstein an, den Herrn Jesus, und die anderen lebendigen Steine, die Gläubigen. Nach der neuen Ordnung gibt es nun kein Tempel mehr, sondern ein geistliches Haus. Und dieses geistliche Haus wird aus allen Gläubigen in Christus zusammengesetzt und ist deshalb identisch mit der Gemeinde. Die Gemeinde ist dem Tempel des Alten Testaments gleich, weil sie der Wohnort Gottes auf Erden ist. Doch die Gemeinde ist anders als der Tempel im Alten Testament, weil sie ihre Schönheit nicht durch leblose Baumaterialien erhält, sondern die Gemeinde ist eine Struktur, die aus lebendigen Steinen besteht. Wir haben das am Tag der offenen Tür, könnt ihr euch erinnern, haben wir das versucht, mit so Statements da an die Wand zu pinnen und auszudrücken. Nach diesem Bild vom geistlichen Haus gebraucht nun der Petrus ein zweites Bild und einen zweiten Begriff, nämlich das Bild vom heiligen Priestertum. Die Gläubigen sind nicht nur lebendige Bausteine des Hauses, sondern auch gleichzeitig heilige Priester. Also die Bilder oder Begriffe überlappen sich jetzt ein bisschen. Das mag vielleicht auf den ersten Blick verwirrend sein, aber ist eigentlich ganz klar, so wie der Herr Jesus gleichzeitig der neue und wahrhaftige Hohenpriester ist, so ist er auch das neue und wahrhaftige Opferlamm. Also er ist Priester gleichzeitig und Opferlamm. Und wir sind einerseits Tempel, aber gleichzeitig auch die neuen Priester im Tempel. Im neuen Zeitalter sind also alle Gläubigen Priester. Und wir haben Tag und Nacht ständigen Zugang zum Thronsaal. Die Aufgabe ist es, geistliche Schlachtopfer zu bringen. Also keine Tieropfer mehr, keine Vogelopfer, Mehlopfer, aus dem mosaischen Gesetz, sondern geistliche Schlachtopfer wünscht sich Gott. Was sind diese geistlichen Schlachtopfer? Da können wir ganz viel im Hebräerbrief nachlesen. Oder Römer 12 sehen wir, unser Leben soll ein Opfer sein, unser Besitz, unser Lob von Gott oder unsere Anbetung, unsere guten Werke und unser Dienst. All das können Opfer sein, die wir vor Gott bringen können. Und diese Opfer, so heißt es in Vers 5, sind Gott wohlgefällig durch Jesus Christus. Also Jesus, der Hohepriester, ist unser Mittler für diese Opfer. Jetzt schauen wir aber nochmal auf den Bibeltext aus dem 1. Petrusbrief. Vers 5 haben wir ja vorhin schon gelesen. Jetzt lesen wir Vers 9, also ein paar Verse später. Die Verse dazwischen, da beschreibt der Petrus eben, dass die Menschen Anstoß nehmen an diesem Eckstein und ihn verworfen haben. Aber, Vers 9, ihr aber, also als Gegensatz zur Welt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Also als heilige Priester betreten die Gläubigen das Heiligtum des Himmels, um dort anzubeten und geistliche Opfer zu bringen. Also man geht in Gemeinschaft mit Gott. Und als königliche Priester gehen wir in die Welt, um Zeugnis abzulegen. Als königliche Priester berichten wir von den Vorzüglichkeiten dessen, der uns aus der Finsternis ins helle Licht gebracht hat. Wir erzählen, in anderer Übersetzung heißt, von den Tugenden Gottes. Wie ist er? Was hat er getan? Als königliche Priester gehen wir weiter, etwas weiter von dem, was wir von Gott erhalten haben, als wir Gemeinschaft mit ihm hatten. Also, um königlichen Priesterdienst tun zu können, ist schon mal die Voraussetzung, heiligen Priesterdienst zu tun, also mit Gott in Kontakt zu treten. Sonst kann man auch nichts weitergeben oder austeilen. Manche Ausleger, die sprechen sogar hier von einer doppelten Priesterschaft. Weil der Text oben heißt das heilige Priestertum und unten das königliche Priestertum. Manche benennen das doch auch als eine vertikale Ausrichtung des Priesterdienstes, also nach oben hin. Der Priester richtet sich nach oben aus, die Gemeinschaft mit Gott, betet ihn an, er opfert ihm Lob, und eine horizontale Ausrichtung zu den Menschen hin, das Verkündigen, nach außen gehen. Ein Beispiel aus der Apostelgeschichte: Paulus und Silas sitzen im Gefängnis in Philippi. Als heilige Priester preisen sie Gott um Mitternacht. Und als königliche Priester predigen sie dem Kerkermeister dann das Evangelium. Ich denke, manchmal kann man das auch nicht so trennen, aber ich denke, es ist wichtig, dass es einfach zwei Komponenten hat, der priesterliche Auftrag. In der neuen Ordnung, die uns der Herr in seinem Wort gibt, da kennen wir keine Unterscheidung zwischen Laien und Geistlichen. Ja? Also der Michi ist nicht mehr geistlich als vielleicht die Ulrike. Ja? Oder er ist nicht geistlicher und die Ulrike ist nicht Laie. Unterschieden wird in Gottes Wort nur nach Reifegrad. Zum Beispiel lesen wir im 1. Johannes 2, werden die Leser angeschrieben, ihr Männer oder ihr Jünglinge, also da wird nach dem Reifegrad unterschieden. Oder nach der geistlichen Haltung wird unterschieden. Also in Gottes Wort wird unterschieden zwischen geistlichen Gläubigen und fleischlichen Gläubigen. Aber es wird nicht unterschieden nach Laien und Geistlichen. Alle sind wir Priester. Wir feiern also heute nicht die Einsetzung von Michi in den Priesterdienst. Ja. Wenn ihr euch, also Michi ist jetzt nicht gemeint, wenn das über das Priesterdienst, was ich jetzt gesagt habe, wenn das jetzt neu für dich war, dann darfst du den Gottesdienst heute als deine Einsetzung in den Priesterdienst verstehen oder besser als deinen Dienstbeginn als Priester. Aber für den Michi ist es keine Einsetzung in den Priesterdienst, sondern eher eine Einsetzung als hauptamtlicher Mitarbeiter. Als ich vorhin über die Lernbereitschaft gesprochen habe, da war es mir wichtig zu betonen, dass es auf deine Herzenshaltung, deine Motivation und Liebe ankommt. Also du sollst bereit sein, Gott tut das Seine dann. Und auch hier verhält es sich so. Wir lesen hier im 1. Petrusbrief, schauen wir mal, ganz am Anfang, Vers 5 heißt es, lasst euch aufbauen, stellt euch zur Verfügung, sperrt euch nicht. Ich bin ganz dankbar, dass wir das Alte Testament haben, darum möchte ich ja nicht alles wegwischen, weil es veranschaulicht einfach, der alttestamentliche Priester, wie er da beschrieben wird, es veranschaulicht uns, wie Hingabe für Gott auch für uns aussehen kann. Ich möchte das Gesagte noch in einen größeren zeitlichen Kontext stellen und möchte mit euch in 2. Mose lesen, 2. Mose 19. Weiter Mose 19, die Verse 5 bis 6. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir, sagt Gott. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Also ich hoffe, es erinnert euch hier an diese Worte aus dem Neuen Testament, aus dem Petrusbrief. Also wir erfahren, dass eigentlich Gott damals schon das ganze Volk als Königreich von Priestern haben wollte. Jeder vom Volk sollte eigentlich Priester für ihn sein. Es war eigentlich sein Wille. Aber ein paar Kapitel später, also nach 19, lesen wir dann bereits, es ging schief. Spätestens als das Volk Gottes das goldene Kalb gegossen hatte, zeigte sich, dass Israel dem Auftrag Gottes nicht folgte, dass sie ungehorsam waren. Und daraufhin beruft Gott eben jetzt diese abgesonderte Priesterschaft, den aaronitischen Priesterdienst. Jetzt sollen nur noch Aaron und seine Nachfahren Gott als Priester dienen. Sie sollen Mittler sein zwischen dem heiligen Gott und dem unheiligen Volk. Aber wir wissen es, auch das ging schief. Ja, also erst sollte das Volk Israel, jeder aus dem Volk sollte Priester sein, dann die aaronitische Priesterschaft. Wir können noch ein bisschen zurückgehen und überlegen, ob nicht auch Adam bereits Priester sein sollte. Aber wir lesen ja vom Sündenfall, auch das ging schief. Die erste Erwähnung einer Person in der Bibel, die als Priester wirklich handelte, war der Abel. Aber er war auch der erste Mensch, der den leiblichen Tod starb, weil er getötet wurde. In der Zeit von Abraham taucht dann, wie aus dem Nichts, der erste wahre Priester auf, nämlich Melchisedek, eine Vorschattung auf den wahren hohen Priester, dem Herrn Jesus. Ja, dann kam eben das Volk Israel, die Priesterschaft unter Aaron und dann kam der Herr Jesus als wahrer hohen Priester. Also er ist am Kreuz für uns gestorben und in den Himmel aufgefahren Und er hat alle Gläubigen als Priester eingesetzt. Das habe ich versucht, euch heute zu beschreiben. Wie wird es in Zukunft sein? In der Offenbarung, Vers 20, im Kapitel 20, wird beschrieben, glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein. Und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Also ich verstehe es so, dass alle Gläubigen im 1000-jährigen Reich auch Priester für Gott sein werden. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt überzeugen, dass es euer Auftrag ist, oder unser Auftrag, Priester zu sein. Ein Priester Gottes zu sein oder zu werden, ist Ziel unseres geistlichen Wachstums. Also Wachstum hat ja keinen Selbstzweck, ja, aber Priester zu sein und zu werden, das soll unser Ziel sein, darauf sollen wir uns ausstrecken danach. Darum sollen wir wachsen. Ich möchte noch auf eine Bibelstelle hinweisen aus dem 3. Buch Mose. Das ist eher eine traurige Sache. Kapitel 21 wird beschrieben, was mit den Nachkommen von Aaron ist, die ja von der Abstammung her automatisch Priester sind, aber die irgendein Gebrechen haben, die nicht normal gewachsen waren, wo ein Fuß zu kurz war oder die kleinwüchsig waren, werden da beschrieben, Menschen, die dann humpeln. So ein Nachkomme Aarons gehörte zwar schon zur Familie der Priester, aber er konnte den Priesterdienst nicht tun. Ja, das ist wie ein Maurer auf der Baustelle, der keine Kelle in die Hand nehmen darf. Ja, oder ein Bauer, der sich nicht in den Bulldog einsetzen darf. Und es ist wirklich tragisch, dass viele Kinder Gottes Wiedergeborene sind, aber sie nicht gewachsen sind oder dass sie schief gewachsen sind, einseitig. Sie betonen einseitig irgendwelche Wahrheiten sehr stark und vernachlässigen andere. Oder sie sind überhaupt nicht gewachsen, sind klein geblieben und darum werden sie vielleicht nie das sein, was sie sein sollten, Priester Gottes. Mir ist wichtig, dass ich jetzt nicht falsch verstanden wäre, diese körperlichen Gebrechen aus dem Alten Testament, denke ich, sollen ein Bild sein für die geistlichen Gebrechen heute. Ja? Also wenn jemand heute klein ist oder gelähmt ist oder ein zu kurzes Bein hat, dann kann er ein prima Priester sein. Ja? Also nicht, dass ich jetzt falsch verstanden wäre. Joni Erickson ist gelähmt. Ich denke, sie ist ein guter Priester. Vielleicht denkst du aber auch zu klein von dir und traust dir das gar nicht zu. Oder andere finden es vielleicht ganz bequem, wenn den Priesterdienst irgendjemand anders übernimmt und geben dem den Vortritt. Also für euch alle, die ihr zu klein denkt oder die zu bequem sind, kommt jetzt noch ein Nachschlag. Also alle nochmal aufwachen, die Zweifel daran haben, dass sie sagen, ich bin zwar ein Kind Gottes, aber Priester. Ihr dürft es daheim im 2. Buch Mose nachlesen, in den Kapiteln 3 und 4. Also es kommt gleich, als Gott Mose im brennenden Dornbusch beruft. Da gibt er ja Mose den Auftrag, zum Pharao zu gehen. Und der Mose reagiert dann darauf, auf diesen Auftrag. Und das möchte ich euch jetzt kurz präsentieren. Als Möglichkeit, so war das damals, wie ist es bei mir? Also Mose kriegt den Auftrag und sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Ich bin ein Niemand. Vers 13, ich kenne deinen Namen nicht. Ich weiß nicht, was ich ihnen sagen soll, sagt er zu Gott. Kapitel 4, Vers 1. Sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Vers 10. Ich bin kein Mann, der reden kann. Vers 13. sende doch, wen du willst, ein anderer kann es besser. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose, heißt dann im nächsten Vers. Also ich denke, es lohnt sich, das mal in Ruhe daheim zu lesen, auch wie Gott da immer drauf eingeht und drauf reagiert. Wir haben gehört, dass Gott Menschen verändern möchte und auch tatsächlich verändert. Zachäus ist ein gutes Beispiel. Oder Markus, Maria, Sergei, Viktor. Ihr könnt euch einfach mal umschauen in der Gemeinde. Im Lauf der Zeit hat sich Gott immer mehr offenbart. Auch darum müssen wir umlernen, ihn genauer kennenlernen. Wichtig ist die Bereitschaft dazu, das Herz, der Wille, sich verändern zu lassen, dazu zu lernen. Wir haben die Aufgaben des Priesterdienstes angesehen und sie von der alttestamentlichen Ordnung in die Zeit der Gemeinde übertragen. Du bist ein Priester. Ein Priester mit doppelter Berufung, nämlich vor Gott zu stehen, für dich selbst und für andere. Du bist ein Priester, wenn du im Wort liest, wenn du mit Gott sprichst, wenn du ihn anbetest, ihm Lieder singst, ihn lobst, ihm ausdrückst, was er für dich bedeutet. Du handelst priesterlich, wenn du vor Gott für andere Menschen einstehst, wenn du Gott um Vergebung für andere bittest, wenn du die Nöte und Sorgen der anderen Menschen vor ihn bringst, wenn du andere Menschen segnest, du opferst etwas von deinem Besitz für Gott, du opferst dich, dein Leben für Gott. Und wir haben gehört, dass du ein Priester bist, wenn du etwas von Gott an andere weitergibst, wenn du anderen von Gott erzählst, wenn du Zeugnis gibst, wenn du jemanden ein ermutigendes Wort weitergibst, wenn du jemanden tröstest mit dem Trost, mit dem Gott dich auch getröstet hat, wenn du ein paar Stunden von deiner begrenzten Zeit auf der Erde für andere opferst, wenn dein Leben für andere wie ein Brief von Gott ist. Nimm diesen Auftrag an. Es ist nicht nur ein Auftrag, es ist eine Berufung und es ist ein Vorrecht. Suche nach Möglichkeiten, geistlich zu wachsen. Bleib kein geistliches Baby oder kein geistlicher Zwerg. Auch Mose ließ sich schließlich von Gott nach Ägypten vor den Pharao führen und diente dem Herrn. Von Mose wird schließlich auch gesagt, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Ich möchte nochmal mit dem Wort aus der Offenbarung schließen. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.